Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mitten in der Nacht, nachdem alle anderen im Haus zu Bett gegangen waren, holte er ein kleines Notizbuch hervor. Es war ein Tagebuch, das er angefangen hatte zu führen. Nicht mehr als 15 Seiten, und jede Seite enthielt einen oder zwei Sätze. Ich wurde schikaniert, weil ich nicht wie jemand anderes war, schrieb er auf einer Seite, und dann hielt er inne. Ich bin unter primitiven Bedingungen zivilisiert geblieben, schrieb er auf einer anderen Seite und hielt dann wieder inne. So saß er stundenlang. Das einzige Geräusch im Haus war das Ticken einer Uhr. Draußen drückte sein Hund seine Nase gegen die Terrassentür, in der Hoffnung, hereingelassen zu werden. Schließlich begann er auf einer dritten Seite zu schreiben und drückte dabei so fest zu, dass sein Stift fast das Papier zerriss. Ich muss in der Lage sein, meinen Schmerz auszudrücken, meine Feindseligkeit dir gegenüber, oder ich werde sterben. Der Football wölbte sich in einer engen Spirale durch die Luft und die 2500 Fans der Richland High School Rebels erhoben sich mit erschrecktem Gebrüll von ihren Sitzen. Es war 1995, ein Herbstabend in einem Vorort von Fort Worth, und der Quarterback der Houghton Buffaloes, Richlands langjährigen Rivalen, hatte einen Pass auf einen offenen Empfänger auf halber Strecke des Feldes geworfen. Doch Richlands Free Safety, der ältere Lance Butterfield, war bereits auf dem Weg zum Ball, hielt den Kopf gerade und bewegte sich so geschmeidig, dass seine Schulterpolster kaum klapperten. In letzter Sekunde, als der Football schon außer Reichweite zu sein schien, sprang er, streckte seinen Körper und zog den Ball mit dem verdutzten Wide Receiver von Houghton weg, der keine Ahnung hatte, dass Lance überhaupt in der Nähe war. Butter, 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 skandierten Schüler und Eltern von der Tribüne aus. Für sie war Lance Butterfield die Art von altmodischen Held, wie man ihn in der Highschool-Sportart nur noch seltener sieht. Schlank, gut aussehend. Mit einem ernsten Gesicht und einem sanften Lächeln hielt er einen Notendurchschnitt von 4,0 und war Mitglied der National Honor Society und von Young Life, einer christlichen Studentenorganisation. Er prügelte sich nicht, schwänzte nicht den Unterricht, trank oder rauchte nicht und war stets höflich. Er nahm sich sogar die Zeit, in der Umkleidekabine mit den unglücklichen Drittplatzierten zu sprechen, die nur selten eine Chance zum Spielen bekamen. In vielerlei Hinsicht war er ein vielversprechender Spieler, sagte Richlands Head Football Coach Bob Broisk. Lance war das All-American-Kid und jeder hatte ihn so wahrgenommen. Bei jedem Spiel saßen in der obersten Reihe der Tribüne Lances immer lächelnde Mutter Katie, die die Spiele mit einem kleinen Videorekorder aufnahm, und Lances Vater Bill, selbst ein ehemaliger Highschool-Football-Held, der sich auch fast 30 Jahre noch nach seiner eigenen Spielzeit stets wie ein Athlet bewegte, mit vorgestreckter Brust und Oberarmmuskeln wie Knoten. Es war erstaunlich, sagten die Fans, wie Bill Butterfields blaue Augen während der Spiele auf seinen Sohn gerichtet blieben. Er studierte Lance wie ein Wissenschaftler, dem nichts entging. Viele auf der Tribüne wussten, dass Bill während seiner eigenen Zeit als Running Back an der Armin Carter Riverside High School in Fort Worth als idealer Allround-Sportler galt, als die Art von Spieler, nach der sich die Colleges sehnten. Er war nicht nur stark, die Trainer nannten ihn liebevoll Butt, weil er seinen Kopf senkte und jedem, der ihn angreifen wollte, einen Kopfstoß verpasste, sondern er war auch erstaunlich schnell, vor allem bei den Sweeps, wenn er mit einem Kopfschütteln auf die Linie zu täuschen versuchte und nach draußen stürmte, ohne seine Schritte zu unterbrechen. Jetzt gab er all das, was er wusste, an seinen Sohn weiter. Bud und Butter, so sagten die Fans, waren das perfekte Vater-Sohn-Gespann. Bill war seinem Sohn so zugetan, dass er jeden Nachmittag von der Arbeit kam, um Lance beim Training zuzusehen. Er organisierte extra Trainingseinheiten für Lance zu Hause, gab ihm zweimal täglich Proteindrinks und installierte in der Garage eine Gewichtheberausrüstung im Wert von $10,000. Unter der Anleitung seines Vaters war Lance nicht nur der am besten trainierte Sportler auf dem Platz, sondern auch der klügste Spieler, der das Spiel fast so gut verstand wie die Trainer. »Dein Junge war heute Abend großartig, Butter«, sagten die anderen Eltern zu dem älteren Butterfield. Bill lächelte, ein dünnes, weises Lächeln, und sagte, »Oh, ja, nächste Woche wird er besser sein. Er wird besser sein.« Dann machte er sich auf den Weg nach Hause, um sich die Videokassette des Spiels anzusehen, das seine Frau gerade gefilmt hatte. Jeden Dezember schmückten die Bewohner verschiedener Wohngegenden in North Richland Hills, einer der vielen Schlafzimmergemeinden in der Nähe von Fort Worth, ihre Hecken und Veranden mit Weihnachtsbeleuchtungen. Sie schleppen Weihnachtsschlitten und Schneemänner auf ihre Dächer und sind rücksichtsvoll genug, ihre Autos nachts in den Garagen zu parken, damit die Hunderte von Familien aus anderen Vororten, die hierher fahren, um die Lichterketten zu sehen, nicht die Sicht versperren. Bill und Katie Butterfield besaßen eine kleine Matratzenfabrik und hatten drei Kinder. Billy, geboren 1968, seine Schwester Sandy, 3 Jahre später geboren, und den kleinen Lance, geboren 1977. In der gesamten Nachbarschaft waren die Butterfield-Kinder für ihre guten Umgangsformen bekannt. Sie schüttelten jedem Erwachsenen, den sie trafen, die Hand, sagten immer Sir und Ma'am und brauchten nie eine Ermahnung. Bill Butterfield sah aus wie ein ehemaliger Footballstar. Er trug meist Sweatshirts, besaß mindestens ein Dutzend Paar der gleichen teuren Nike Cross Trainingsschuhe und trainierte täglich, indem er auf der Tribüne des Highschool-Trainingsplatzes auf und ab lief. Er besuchte regelmäßig den GNC-Vitaminladen im Einkaufszentrum, um sich über die neuesten Nahrungsergänzungsmittel zu informieren, und er las ständig über Ernährungstheorien und Trainingstechniken. Obwohl Bill der Präsident der Matratzenfirma war, war es Katie, die jeden Morgen zur Arbeit ging, um das Geschäft zu leiten. Bill verbrachte die meiste Zeit mit dem Training seiner Kinder. Als Billy in der 2. Klasse war, organisierte Bill ein tägliches Training für ihn. Er ließ ihn Klimmzüge von der obersten Stange der Schaukel machen und dann Windsprints im Garten laufen. Später brachte er Billy bei, ein Switch-Hitter zu sein, und nahm ihn mit in einen Park, wo er stundenlang mit ihm Schlagtraining machte, während Katie, Sandy und Lance, der damals noch ein Kleinkind war, im Außenfeld Bälle schlugen. Bill ließ Sandy Softball und Basketball spielen und sagte ihr, dass sie, wenn sie Cheerleaderin werden wolle, wie ihre Mutter es einst gewesen war, einen besseren Körper entwickeln müsse, was bedeutete, weniger zu essen. Er hielt sie von allen Süßigkeiten und kohlensäurenhaltigen Getränken fern und ging so weit, für sie zu bestellen, wenn sie in das Restaurant gingen. Einige Eltern fühlten sich natürlich durch Bills Besessenheit von seinen Kindern gestört. Bei Billys Baseballspielen saß Bill auf der Tribüne, bis Billy zum Schlag ausholte. Dann ging er zum Backstop, um seinen Schwung zu kritisieren. Als der Trainer von Billys Baseballteam ihn einmal während eines kritischen Innings befahl, mit der rechten Hand zu schlagen, wie es seiner Natur entsprach, stürmte ein empörter Bill auf das Spielfeld und schrie den Trainer an, »Was zum Teufel machen Sie da? Mein Junge ist ein Switch-Hitter!« Bei einem Jugendliga-Fußballspiel rannte Bill eines Abends auf das Spielfeld, nachdem ein Schiedsrichter eine schlechte Entscheidung gegen Billy getroffen hatte, schnappte sich den Ball aus den Händen des Schiedsrichters, warf ihn in die Dunkelheit und stapfte wütend vom Feld. Billy Butterfield wurde Stammspieler am Baseball- und Footballteam der Richland High School und Sandy wurde Cheerleaderin an der Richland High. Nach dem Schulabschluss verließen sie North Richland Hills, Billy für ein Junior College in Colorado und Sandy für die Texas Tech University in Lubbock. Als Lance 1989 in die Junior High School kam, war er das einzig verbliebene Kind. Andere Eltern bemerkten schnell, dass der Vater seine Söhne mit in den Park nahm und Lance stundenlang auf einem Spielplatz alleine ließ, während er und Billy auf ein anderes Feld zum Trainieren gingen. Eines Nachmittags betrat ein Assistenztrainer der Texas Christian University einen Sandwichladen, in dem die Butterfields gerade aßen. Er erkannte den 12-jährigen Lance. Auf Anweisung seines Vaters hatte Lance in jenem Sommer an einer Footballklinik der TCU teilgenommen und wandte sich an Bill. Wenn Ihr Junge einen klaren Kopf behält, dann wird er eine große Zukunft haben. Nach diesem Tag war es so, als würde Lance erstmal für Bill sichtbar sein. Er ließ ihn täglich in der Einfahrt Seil springen, um seine Schnelligkeit zu verbessern, einen Hügel in der Nähe des Hauses hoch und herunterlaufen, um seine Ausdauer zu trainieren, und in der neu umgebauten Garage Gewichte stemmen. Im Hof ließ er Lance strenge Footballübungen absolvieren, bei denen er wie wild rückwärts lief, als würde er einen Wide Receiver decken und dann in die Luft sprang, als wollte er einen Pass abfangen. Entschlossen, aus Lance auch in Baseball einen Star zu machen, baute Bill einen riesigen Schlagkäfig im Garten, so groß wie die Schlagkäfige in öffentlichen Parks, und kaufte eine elektronische Wurfmaschine. Er installierte Flutlichter im Garten, damit er und Lance bis tief in die Nacht hinein trainieren konnten. Wenn seine Freunde ihn baten, bei ihnen zu übernachten, sagte Lance, es täte ihm leid, aber sein Vater wolle, dass er jeden Morgen um 6 Uhr aufstehe und 5 Meilen laufe. Als sein Freund ihn für das Wochenende in das Haus am See seiner Familie einlud, sagte Lance, er könne nicht mitkommen, weil sein Vater nicht wolle, dass er 2 Tage lang Training verpassen würde. Ich weiß, dass einige der Jungen ihn fragten, Lance, warum tust du immer das, was dein Vater will, sagte Sharon Cates, eine Nachbarin, deren Sohn Matt im gleichen Alter war wie Lance. Seine Antwort war immer, weil ich ihn respektiere. Er ist mein Vater. Soweit man das beurteilen konnte, war Lance bereit, alles für ihn zu tun. Eines späten Nachmittags fuhr Wade Parkey vor dem Haus der Butterfields vor und hörte das Geräusch der Wurfmaschine im Hinterhof. Als er um das Haus herumging, hörte er Bill schreien.
Pass auf den verdammten Ball auf, Lance! Was ist nur los mit dir? Vielleicht lehrt dich ja das, den Ball im Auge zu behalten.
Parkey kam um die Ecke und sah, wie Lance auf dem Schlagmal kauerte. Bill hatte die Pitching-Maschine direkt auf seinen Sohn gerichtet und die Bälle spuckten mit mindestens 60 Meilen pro Stunde aus und prallten an Lances Körper ab.
Bill, brüllte Parkey, was zum Teufel machst du denn da?
Bill sah überrascht aus. Er holte sich schnell und sagte,
wonach sieht es denn aus, Wade? Das ist eine reine Konzentrationsübung.
Parkey starrte Lance an, dessen Augen nicht zu entziffern waren. Er sah, dass Katie sie vom Haus aus durch das Fenster des Familienzimmers beobachtete, die Hand fest auf dem Mund angelegt. Einen Moment lang dachte er, sie würde nach draußen stürmen, doch Bills Blick richtete sich auf das Fenster und Katie wich langsam zurück. Lance brach das Schweigen.
Es tut mir leid, Ed. Ich werde es diesmal richtig machen. Es ist meine Schuld.
Dann nahm er seine Schlagposition wieder ein und wartete darauf, dass ein weiterer Ball aus der Maschine flog. Es trainierte niemand so wie Bill Butterfield. Den ganzen Sommer lang rannte er mit Gewichten am Fußgelenk täglich 6 Meilen die steilen Dämme des Trinity River hinauf und herunter. Danach ging er nach Hause und stemmte Hanteln. Während der harten Trainingseinheiten im August nahm er den ganzen Tag kein einziges Glas Wasser zu sich, um noch härter zu werden.
Er war der geborene Anführer, eine Inspiration für uns alle, sagt Richard Sloan, ein ehemaliger Teamkollege von Armin Carter.
Katie Adams, die Tochter strenggläubiger Baptisten und eines der hübschesten Mädchen an der Schule, erzählte ihren Freundinnen, dass sie es nicht mochte, wie Bud fluchte und
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dass sie sich an seinem Temperament störte. Trotzdem saß sie wie viele andere Mädchen jeden Abend am Telefon und wartete darauf, dass er sie anrief. Als sie anfingen, miteinander auszugehen, galten sie als das ideale Paar und wurden zu den Lieblingen ihres Jahrganges gewählt. Dann, im Sommer 1967, kurz vor ihrem Abschlussjahr, verbreitete sich die Nachricht, dass Bill und Katie in einer kurzen Zeremonie vor dem Gericht heiraten würden. Katie war schwanger. In einer leidenschaftlichen Teenager-Nacht hatten sie und Bill auf der 50-Meter-Linie des Footballfeldes von Ammon Carter Sex gehabt. Diese Nachricht verblüffte die ganze Schule, sogar die ganze Stadt. Unter der Schlagzeile »Hochzeitsgeläuter kreuzen Flügel der Eagles« berichtete die Fort Worth Press, dass Bill Butterfield nicht mehr für Ammon Carter spielen würde. Die Schule hatte eine Regel gegen verheiratete Schüler, die Sport an der Uni trieben. Damit war die Karriere des großen Bud beendet. Er und Katie zogen in ein kleines Doppelhaus, um ein völlig neues Leben zu beginnen. Ohne es seinen Freunden zu sagen, nahm er Anfang der 70er Jahre an einem offenen Probetraining für die Dallas Cowboys teil. Er steckte sich Gewichte in seine Schuhe, um beim Wiegen schwerer zu sein. Bill wurde nach der ersten Runde aussortiert. Als Katie ihn umarmen wollte, nachdem er nach Hause kam, griff Bill plötzlich mit geschlossener Faust, aus der zwei Knöchel herausragten, nach hinten und schlug ihr so fest auf die Brust, dass sie dachte, einer ihrer Brüste würde nachgeben. »Bleib mir vom Leib, du verdammte Schlampe!« schrie er. »Bleib weg von mir!« Bill sagte, dass man ein Kind erzieht wie einen Hund. Man schlägt sein Kind, bis es gehorcht. Er schlug ihnen die Hände, wenn sie eine Glasvase auf dem Kaffeetisch berührten oder beim Essen versehentlich ihr Essen verschütteten. Nachdem sie älter wurden, begann er, ein massives Eichenholzpaddel zu benutzen, das 3 Meter lang und 1,5 Zentimeter dick war. Katie konnte nicht mehr zählen, wie oft sie ihn den Flur entlang ging sah, wie er das Paddel in die Handfläche schlug und sein Schatten an den Wänden entlang wippte. Er befahl den Kindern, ihre Hände auf die Bettkante zu legen und sich zu bücken. Sie lernten, ihre Schläge hinzunehmen, ohne einen Laut von sich zu geben. Wenn sie jemals schrien, dann schlug ihr Vater sie noch härter. Manchmal reichte er das Paddel an Katie weiter. »Du bist dran«, sagte er, und seine Stimme drang in ihr Ohr. Zitternd versuchte sie, sich mit einem halbherzigen Hieb zu befreien, doch Bill packte sie an den Haaren oder trat in den Rücken. »Fester, du Schlampe! Du bist diejenige, die den Kindern beigebracht hat, so ungehorsam zu sein!« Doch Katie war nicht stark. Sie war keine Kämpferin. Sie hatte einmal versucht, ein paar Jahre nach Beginn ihrer Ehe, wegzugehen. Sie nahm den kleinen Billy und Sandy zum Auto. Doch Bill folgte ihnen. Er trat fast die Tür ein, um sicher zu gehen, dass sie ihn nicht verlassen könnte. Er stieß den älteren Vater von Katie gegen die Wand und sagte ihm, er solle sich aus seinen Angelegenheiten heraushalten. Katie wurde klar, dass wenn sie jemals wieder sowas versuchte, dann würde Bill alles in seiner Macht Stehende tun, die Fabrik verkaufen, das Haus verkaufen, um zu ihr zu gelangen. Sie hatte keine andere Wahl. Als Richard Sloan eines Nachmittags an ihrem Haus vorbeifuhr und sie in der Einfahrt in einem Jogginganzug sah, mit dem einen Ende eines Seiles um die Taille und dem anderen Ende hinten an einem Auto festgebunden, setzte sie ihr bestes Lächeln auf, winkte fröhlich und rief, »Ah, Bill hilft mir nur beim Abnehmen.« Ihre Atemzüge kamen in kleinen Stößen, doch Katie lächelte weiter. Er kontrollierte so ziemlich alles, was im Haus passierte. Alles, was wir aßen, was wir lasen, was wir schauten, einfach alles. Während der ersten Footballübungen in Lances Abschlussjahr begann ein hübsches Mädchen, um die Bahn zu joggen, die um das Übungsfeld herumführte. Kim Mayward. Sie war eine hellhäutige, brünette Schülerin mit einer lebhaften Persönlichkeit und einer Art, den Jungs lange, lange Blicke zuzuwerfen. Wenn Kim auf der Bahn herumlief, dann richtete sie diese Blicke auf Lance. Bald darauf begannen sie gemeinsam den Flur hinunterzugehen, und schon bald darauf hielt er ihre Hand, während sie die Spitze ihres Kinns in den Muskeln seiner Schulter grub. Es war seine erste Freundin. Er kaufte ihr Stofftiere. Er schrieb ihr üppige Liebesbriefe, die sie in einer Einkaufstasche unter ihrem Bett aufbewahrte. Darin nannte er sie »mein kleines Cowgirl« und »mein Kuschelhäschen« und schloss immer mit dem Satz »mit all meiner Liebe vom Grunde meines Herzens bis zur Spitze des Himmels«. Butter. Er hielt die Beziehung vor seinem Vater anfangs geheim. Bill hatte das letzte Schuljahr von Lance sorgfältig geplant. Um seinen Sohn muskulöser zu machen, gab Bill ihm jeden Morgen 10 bis 15 Pillen. Vitamine, Leberpillen, Eiweißpräparate und Stoffwechselverstärker. Nachdem Bill herausgefunden hatte, dass Lance eine Freundin hatte, befahl Bill ihm, zu Kims Haus zu fahren und am selben Abend ihres 17. Geburtstages Schluss zu machen. Nachdem Lance fragte, ob er nicht noch eine Nacht warten könne, packte Bill ihn am Hemd und knurrte: »Widersprich mir nie wieder, verdammt!« Er kam auf ihre Geburtstagsparty und bat sie, nach draußen zu gehen. Mit Tränen in den Augen sagte er ihr, dass es aus sei. Sie antwortete: »Lance, du bist 18 Jahre alt. Dein Vater kann nicht ewig über dein Leben bestimmen.« Doch seine Antwort war: »Ich weiß, aber du weißt nicht, wie mein Vater sein kann.« Lance und Kim versuchten, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie trafen sich in den hinteren Gängen der Schule oder in abgedunkelten Kinosälen. Doch Bill war fest entschlossen, sie voneinander abzuhalten. Auf einer Party für einen der Footballspieler wurde Bill einen halben Block entfernt gesehen, wie er regungslos in seinem Truck saß und auf das Haus des Spielers starrte, während die Auspuffanlage des Trucks leise auf den Asphalt dröhnte. Lance senkte beschämt den Kopf und erzählte seinen Mannschaftskameraden, dass sein Vater ihn verfolgen würde. Einige Nächte später, als sie das Haus aufräumte, fand Katie ein kleines Notizbuch. Sie hatte ihren Mann in den vergangenen Wochen darin schreiben sehen, doch er hatte sich geweigert, ihr zu sagen, was er da tat.
»Das hat mit der Vergangenheit zu tun«, las sie auf einer Seite. »Alles kommt aus der Vergangenheit.«
Auf einer anderen Seite stand ein kurzer Satz über die Highschool.
»Junior Summer. Pain every summer since.«
Dann war der letzte Eintrag zu sehen.
»Ich muss in der Lage sein, meinen Schmerz auszudrücken. Meine Feindseligkeit dir gegenüber, oder ich werde sterben. Vielleicht werde ich eines meiner Kinder noch mehr verletzen, als ich es schon getan habe. Vielleicht auch uns.«
Katie sagte später, sie habe sich gefühlt, als sei sie in einem Stephen King-Roman hineingeraten. Ihr Mann war dabei, seinen Verstand zu verlieren. Dennoch versuchte sie, sich einzureden, dass die Familie diese letzte Saison überstehen könne. Wenn Lance gut genug spielen würde, dann könnte ihr Leben vielleicht wieder normal sein. Sie taten es nicht. Sie haben verloren. Es war eine überraschend einseitige Niederlage. 45 zu 28. Lance spielte nicht gut. Bill hatte wieder angefangen, seinen Sohn zu schlagen. Er hatte nie gezögert, während der Highschool-Zeit ihn mit dem Knöchel auf die Brust zu schlagen oder ihn gegen die Wand zu drücken. Doch seitdem Lance auf dieser neuen Schule war, hat er ihn seit seinem ersten Schuljahr nicht mehr geschlagen. Anfang Dezember war es wieder soweit. Er holte das hölzerne Paddel heraus.
»Dein Problem, Lance, ist, dass du nicht genug Prügel bekommen hast, als du jünger warst.«
Katie hörte das Schlagen des Paddels.
»Was ist los? Willst du ein Muttersöhnchen sein und weinen? Ist es das, was du tun willst?«
Katie hatte zu viel Angst, um einzugreifen. Am nächsten Tag arbeitete Lance ein paar Stunden in der Matratzenfabrik, dann kam er nach Hause und verbrachte den Rest des Tages in seinem Zimmer, wo er im Bett lag. Bill fragte ihn, ob er krank sei, und Lance sagte nein.
»Dann musst du heute noch ein wenig trainieren«, antwortete Bill.
Lance ging joggen. Am nächsten Morgen, sagte Bill zu Lance, soll er noch einmal laufen gehen. Ohne ein Wort zu sagen, kam Lance diesem Befehl nach. Ein paar Stunden später erhielt Katie auf der Arbeit einen Anruf von einer hysterischen Sandy.
»Mom, es ist etwas zwischen Lance und Dad passiert.«
Katie fuhr verzweifelt nach Hause. Sie stolperte aus dem Auto und rief Lances Namen.
»Geht es Lance gut?« schrie sie, während sie zu dem Haus rannte. »Geht es Lance gut?«
Es war ihr Mann, den sie drinnen auffand, ausgestreckt im Flur. Eine Kugel im Rücken und eine weitere in seinem Gehirn. Ihr Sohn war drüben bei Kim und schluchzte so unkontrolliert, dass er kaum sprechen konnte. Lance wurde in Gewahrsam genommen. Er gestand, dass er an diesem Morgen an Kim Maywalls Haus vorbeigejoggt war und versucht hatte, ihr zu versichern, dass alles okay werden würde. Als er nach Hause zurückkehrte, sah er seinen Vater mit einem wütenden Gesichtsausdruck aus seinen Wangen steigen. Lance wurde klar, dass sein Vater ihm wieder gefolgt war. »Mir ging durch den Kopf, dass ich diesen Schmerz beenden könnte, indem ich meinen Vater töte.« Er holte einen 38er Revolver, den Bill in einem Kühlschrank aufbewahrte. Nachdem sein Vater, nur mit einem Handtuch bekleidet, aus dem Badezimmer kam, schoss Lance ihm in den Rücken. »Ich sagte, es tut mir leid.« Er drehte sich um und sagte,
»Junge, ruf den Notruf an.«
Er hielt sich die Brust. Dorthin habe er gezielt und den zweiten Schuss abgegeben. Der zweite Schuss traf Bill jedoch mitten in der Stirn. Ein Psychiater sagte aus, dass das Butterfield Time einem Konzentrationslager glich. Katie selbst sagte aus, dass Lance dazu getrieben wurde, seinen Vater zu töten, weil er weder von mir noch von irgendjemand anderen in der Gemeinde Hilfe bekam. Lance gestand. Er erzählte von dem Verhalten seines Vaters. Nachdem das komplette Verfahren eingestellt worden war, setzten sich die Anwälte vor Gericht beider Seiten zusammen, um zu verhandeln. Sie waren sich im Klaren, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verurteilung durch die Geschworenen sehr hoch war. Die Staatsanwaltschaft einigte sich auf einen Deal. Ein Schuldgeständnis wegen Totschlags im Austausch für eine 3-jährige Haftstrafe. Lances Anwälte bezeichneten dies als einen Sieg. Im Gerichtssaal umarmte Lance seine Mutter zum Abschied. Er bat um ein paar Freunde, täglich nach ihr zu sehen, und wurde in Handschellen abgeführt. Im Staatsgefängnis in Beaumont hält er sich fit, indem er Armbeugen mit wassergefüllten Eimern macht. Er besucht die Kirche und seine Bibelstunde und nimmt an einem College-Fernkurs teil. Seine Haare sind ordentlich gekämmt, seine Uniform ist makellos und er ist immer höflich zu den Wachen. Sie schreien und fluchen viel über die neuen Gefangenen, um zu sehen, ob sie uns unter die Haut gehen können, sagte Lance mit einem dünnen Lächeln. Für mich ist das kein Problem. Ich habe eine Menge Erfahrung mit dem Rumschreien. Es fällt ihm immer noch schwer, seine Tat zu verarbeiten. Wenn ich so darüber nachdenke, sagt er und starrt ausdruckslos auf den Boden, dann sehe ich einen Teil von mir, der meinen Körper verlässt. Er läuft den Flur entlang zu meinem Vater und erschießt ihn. Doch ein anderer Teil von mir sagt,
»Tu es nicht! Tu es nicht! Dad!«
rufe ich in dem Traum. Doch der Mann lächelt nicht. Er winkt nicht. Wenn er aus dem Gefängnis kommt, sagt Lance, dann wird er eines Tages zum Grab seines Vaters gehen. Er wird ihm den Brief vorlesen, den er im Gefängnis geschrieben hatte. Er wird auf dem Footballfeld vorbeischauen, wo die Richland Rabbits ihre Meisterschaftssaison gespielt haben. Dann wird er zu seinem Haus zurückkehren, das einst mit so viel Weihnachtslichtern geschmückt war. Und er wird durch die Eingangstür gehen und den Namen seiner Mutter rufen, um sich zu vergewissern, dass sie in Sicherheit ist.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.